haben, ich glaube, im März war das, haben wir mit der Apostelgeschichte angefangen, wo wir wirklich so eine Serie angefangen haben, um zu schauen, wie die Kirche begonnen hat, wie sie gestartet hat, wie der Heilige Geist gekommen ist, wo unsere Wurzeln sind, wie unsere Wurzeln sind, was haben die ersten Christen gemacht, was können wir von ihnen lernen. Und wir haben über die Kapitel immer geschaut, wie beeinflusst diese Info unser Leben jetzt als Christen? Ist das nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren oder ist das eine Geschichte von heute? Ist das eine Sache, die einfach damals passiert ist, die mit uns nichts zu tun hat? Oder ist das eine Geschichte, die unser Leben verändert und unsere Sicht verändert? Wie wir unser Leben betrachten, wie wir Jesus betrachten, wie wir für Jesus leben. Und ich muss sagen, in jedem Kapitel haben wir wirklich entdeckt, dass es heute nicht anders ist oder nicht anders sein darf eigentlich, weil wir denselben Jesus haben, denselben Geist haben und wir sind genauso erfüllt vom gleichen Heiligen Geist wie früher. Das ist eine Geschichte von uns, die auch vor 2000 Jahren passiert ist. Und vor der Pause, vor der Sommerpause, haben wir von der Bekehrung von Paulus, also er hat in dem Kapitel, Kapitel 9, Saulus noch geheißen. Also er hat zwei Namen gehabt, Saulus und Paulus, aber Saulus wurde in Kapitel 9 verwendet. Aber wir kennen ihn hauptsächlich als Paulus. Und wir haben gesehen, wie dieser Mann Jesus begegnet ist. Er war radikal gegen Jesus, fanatisch sogar gegen Jesus. Er hat Christen getötet, er hat die Kirche, die Gemeinde verfolgt und Jesus ist ihm begegnet in dieser Aktion von Verfolgung und er hat ihn komplett verändert. Und heute werden wir weiter schauen, wie es mit dem Paulus gegangen ist und gelaufen ist. Aber ist es wirklich wichtig für uns alle, weil viele von euch haben diese Kapitel 100-mal gelesen. Manche von euch sind in einem gläubigen Haushalt aufgewachsen. Andere, vielleicht seid ihr seit 20 Jahren gläubig. Und vielleicht habt ihr diese Wörter, diese Sätze, diese Kapitel 100-mal gelesen. Aber wir wollen sie mit frischen Augen lesen. Was heißt das für mich? Was bedeutet das für mein Leben jetzt? Für das Leben von meiner Kirche? Für das Leben von meinen Geliebten, was heißt das für mich? Was nehme ich mit? Wie verändert mich Jesus heute mit seinen Worten? Weil wir sagen, die Bibel ist Wort Gottes, die ist lebendig, die verwandelt, die verändert, die berührt uns. Also das heißt, auch wenn ich Kapitel 9 lese in der Apostelgeschichte, da lese ich Gottes Wort, das mich verändert. Also Gottes Wort fordert uns heraus, weil wir dadurch wachsen. Okay, also, letztes Mal beim letzten Gottesdienst, aber letztes Mal, wo wir über Apostelgeschichte Kapitel 9 geredet haben, haben wir Verse 1 bis 18 gelesen. Und das ist wirklich die Bekehrung von Saulus, wie er Jesus begegnet ist oder Jesus ihm begegnet ist. Und ich möchte so ein paar Verse noch einmal schauen von der letzten Predigt über dieses Thema und dann werden wir weiterlesen im Kapitel. Also Jesus ist Saulus begegnet und er hat gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und der Saulus ist blind geworden und ich steige im Kapitel 9, Vers 9 an. Ich möchte Vers 9, die zweite Hälfte von Vers 17 und Vers 18 lesen. 3 Tage lang war er, Saulus, blind. Und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Dann Jesus hat Hananias einen Gläubigen zu ihm gesandt. Jesus hat mich, Hananias, zu dir gesandt, damit du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wiedersehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Und da haben wir aufgehört. Jetzt machen wir weiter. Ich möchte Verse 19 bis 20 lesen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Okay, also, was sehen wir in diesen Versen? Nach seiner Bekehrung wurde Ich werde Paulus sagen, gell, weil wir kennen ihn als Paulus. Nach seiner Bekehrung wurde Paulus vom Heiligen Geist erfüllt und direkt danach hat er sich taufen lassen. Und sofort wurde er Teil vom Leib Christi. Er hat zu den Gläubigen gehört und war Teil von ihnen. Und nicht nur das, er hat auch angefangen, von Jesus zu erzählen. Also das sind wirklich so Schritte, die sehr wichtig sind. Er ist Jesus begegnet, war vom Heiligen Geist erfüllt, hat sich taufen lassen, hat zu den Gläubigen gehört, in die Kirche gegangen quasi, ja, und hat von Jesus erzählt. Wir sehen sofort ein Vorbild in Paulus. Wir sehen ein vorbildliches Muster von dem großen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Das sehen wir in Matthäus 28, Vers 19, wo Jesus den Jüngern sagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Paulus begegnet Jesus und sofort ist er Teil von seinem Leib. Sofort hat er sich taufen lassen, sofort hat er zu den Gläubigen gehört und hat von Jesus zur Verkündigung angefangen. Und die Botschaft, was steht im Vers 20? Die Botschaft, also Apostelgeschichte 9, Vers 20, die Botschaft von Paulus war über Jesus. Er hat Jesus verkündigt. Er hat nicht versucht, die anderen zu überzeugen, dass er so toll war oder so gehorsam oder wie gut er war. Man schaut, ich bin nicht so ein guter Christ. Nein, er hat von Jesus geredet. Er hat Jesus verkündigt. Es ging um Jesus. Er hat kapiert, dass Jesus Gott war. Seine Bekehrung erinnert uns daran, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Es gibt vielleicht Leute in deinem Umfeld oder in deinem Leben, die gerade Jesus ablehnen. Oder ein Leben führen, das Jesus überhaupt nicht gefällt. Leute, die Jesus überhaupt nicht suchen und kein Interesse an ihm haben. Einfach Leute, die du gern bei Jesus sehen möchtest, aber du hast nach vielen Jahren die Hoffnung aufgegeben, weil du keine Ergebnisse gesehen hast. Ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben. Wir wissen nicht, wer zu Jesus kommen wird, aber wir wissen, dass Gott unmöglichen Leuten begegnen kann. Er ist Saulus, ein Feind der Kirche, begegnet und hat ihn komplett verwandelt. Ich lese in unserem Kapitel weiter. Vers 21. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist es nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Es ist für uns Menschen schwierig, eine große Veränderung, auch wenn sie positiv ist, sofort zu akzeptieren. Wir sind misstrauisch. Und das hat Jesus selber erlebt. Ja? Jesus hat von sich erzählt, dass er und der Vater eins sind, dass er Gott ist. Und die Leute, die ihn gekannt haben, waren misstrauisch. Ha? wir kennen ihn. Das ist Jesus. Und ich möchte so ein paar Verse im Johannesevangelium lesen, wo Jesus das erlebt hat, dass Leute ihm gegenüber misstrauisch waren. Kapitel 6, Verse 41 und 42. Jesus hat gesagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und da fingen die Leute an, aufzubegehren, weil er Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Und ich kann das auch verstehen. Ich kenne den Typ. Ich kenne seine Familie. Was? Wovon redet er? Und Paulus hat so eine ähnliche Reaktion erlebt von den Christen. Sagt, vor ein paar Tagen hat er Christen getötet. Wovon redet er jetzt? Können wir ihm vertrauen? Vor circa einem Jahr bin ich so in einer Runde von Fußballmamas gesessen. Der Nassim, unser Sohn, spielt Fußball. Und ich habe auf ihn gewartet und ich war mit den Mamas. Und die eine Mama hat von ihrer Freundin oder damaligen Freundin erzählt, die jetzt evangelische Pfarrerin ist. Und sie hat es so erzählt, dass diese evangelische Pfarrerin war so wild in der Vergangenheit. Sie war früher wirklich so wild. Sie hat ein wildes Leben geführt. Und jetzt ist sie Pfarrerin und sie erzählt den Jugendlichen von Jesus und dass sie sich an den Geboten von Jesus halten müssen. Und diese Mama hat das so lächerlich gefunden. So eine Heuchelei ist das. Diese Pfarrerin, die hat alles gemacht und sie war so wild und jetzt ist sie so heilig und die sagt den Jugendlichen, sie sollen nach den Geboten von Jesus leben. Sie hat es nicht verstanden. Sie hat diese Veränderung von dieser Pfarrerin nicht verstanden. Sie hat es einfach heuchlerisch gefunden, dass sie diese Pfarrerin jetzt so redet. Wenn man jemanden kennt, wer die Person ist oder aus welcher Familie sie kommt und besonders wenn sie was Schlimmes gemacht hat, dann ist es schwer, diese Veränderungen zu glauben. Aber Jesus kann das Unmögliche möglich machen und als Christen sind wir davon überzeugt. Auch wenn unsere menschliche Seite denkt, wir wissen, Jesus kann das. Und Jesus hat den Himmel und seine Herrlichkeit für uns verlassen und ist unter uns gekommen, aber er war trotzdem Gott. Aber die Leute, die ihn als Kind gekannt haben, haben das nicht akzeptieren können. Paulus wurde vom Heiligen Geist erfüllt, wie er an Jesus Christus geglaubt hat. Jesus hat ihn verwandelt und Jesus hat diese evangelische Pfarrerin verwandelt. Obwohl ihr altes Leben Jesus nicht repräsentiert hat, lebt sie jetzt für Jesus und versucht, Menschen von Jesus zu erzählen durch ihre Lehre und ihr Vorbild. Sie will den Jugendlichen den wahren Jesus zeigen. Okay, also, Vers 22, Apostelgeschichte 9. Also, die Christen waren misstrauisch, doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Also, sie waren alle verwirrt. Was ist da los? Und Paulus schreibt über sich in vielen Briefen und ich möchte einen Abschnitt vom 2. Korintherbrief, Kapitel 5 lesen, Verse 17 und 18. Und das schreibt Paulus über sich und über seine Erfahrung. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Und wir sehen, dass Paulus ein neuer Mensch geworden ist. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Das ist unsere Aufgabe, Menschen mit ihm zu versöhnen durch das Evangelium, was Jesus getan hat. Vielleicht bist du so ein Mensch, der von Jesus verwandelt worden ist. Vielleicht bist du wie Saulus gewesen. Nicht, dass du Menschen getötet hast, aber dass du Jesus verfolgt hast. Du hast Jesus gehasst und Christen gehasst, vielleicht. Oder vielleicht hast du ein anderes Leben geführt, das nicht so Jesus liebend ist. Aber du erlebst und Jesus hat dich verwandelt. Jesus hat dich verändert. Aber du erlebst Widerstand von Leuten, die dich von früher kennen. Ich möchte dich ermutigen, für diese Menschen zu beten und ihnen zu vergeben. Auch wenn du kein wildes Leben geführt hast, vielleicht warst du einfach kein Nachfolger von Jesus und jetzt bist du Nachfolger Jesu und die Leute in deinem Umfeld akzeptieren das nicht. Aber du kannst ihnen vergeben. Oder vielleicht bist du ein Mensch, der anderen, die von Jesus verwandelt worden sind, nicht vertrauen kannst. Ich möchte dich ermutigen, das als Gebetsanliegen an Gott zu geben, damit du die Früchte im Leben dieser Menschen sehen kannst und nicht von ihrer Vergangenheit abgelenkt bleibst. Weil wir können auch manchmal in das reinrutschen, dass wir andere beurteilen und verurteilen. Jesus verändert uns, um uns für seinen Namen, seine Ehre, seine Herrlichkeit, seinen guten Plan zu verwenden. Und er wollte Paulus auch verwenden für seinen Plan. Und Paulus schreibt an seinen Jünger Timotheus, er hat zwei Briefe an Timotheus geschrieben, und ich möchte vom ersten Brief ein paar Verse lesen. 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 16. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin das Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Er ist ein Vorbild für uns, ein Beispiel für uns. Er bezeichnet sich als Vorbild für alle Gläubige, also für uns auch. Jesus hat ihn verwandelt und er war sofort Teil seiner Kirche und hat sofort zu dienen angefangen. Dienen passiert nicht nur in der Leiterschaft oder im Predigen. Wir sind berufen, Jesus in jedem Bereich zu dienen. Du dienst Jesus, wenn du die Technik vom Gottesdienst aufbaust, wenn du bei der Kinderarbeit hilfst, wenn du die Snacks vorbereitest, wenn du die Getränke vorbereitest, wenn du Leute willkommen heißt, wenn du für Leute betest in der Ministeriezeit und so weiter. Weil letztendlich, wir feiern den Gottesdienst, weil wir Jesus feiern. Wir singen, weil wir Jesus mit im Gesang und mit unseren Stimmen anbeten wollen. Wir predigen, weil wir Jesus verkündigen wollen. Wir essen zusammen, haben Snacks zusammen, weil wir Gemeinschaft miteinander haben wollen, wo Jesus in der Mitte, im Zentrum ist. Es geht um ihn. Es geht nur um ihn. Es geht um Jesus und seine Herrlichkeit. Jesus ist derjenige, der rettet und heilt und unendlich lebt und der uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Okay, ich lese in unserem Kapitel weiter. Verse 23 bis 25. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes, ihn zu töten, den Saulus zu töten. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen einige der Gläubigen ihn nachts in einem großen Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Das kommt mir bekannt vor. Es ist Jesus oft passiert, dass ihn die religiösen jüdischen Leiter umbringen wollten, weil er ihre Theologie und Traditionen herausgefordert hat. Ein Beispiel: in Matthäus Evangelium bricht Jesus in den Augen der Pharisäer viele Gesetze. So, das ist ein Beispiel von vielen und es steht auch in den anderen Evangelien, wie sie immer gegen ihn waren, aber das ist ein Beispiel vom Matthäus Evangelium. Die Jünger von Jesus, die rissen sich unterwegs ein paar Weizennähren ab und aßen die Körner am Sabbat. Das war schrecklich. Jesus nennt sich Menschensohn, ein Name von Gott. Also er sagt, er ist Jesus, er ist Gott. Schrecklich. Er heilt die Hand von einem Mann am Sabbat. Also unglaublich, ja. Und dann sehen wir die Reaktion von den religiösen Lehrern in Matthäus 12, Vers 14. Daraufhin gingen die Pharisäer nach draußen und schmiedeten einen Plan, wie sie Jesus umbringen könnten. Also was Paulus da erlebt, hat Jesus selber erlebt. Ja? Und Jesus sagt Hananias im Kapitel 9, im Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 15 und 16, Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft in den Völkern, den Unkönigen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Paulus ist als Verfolger nach Damaskus gekommen, aber jetzt ist er der Verfolgte geworden. Er hat Damaskus versteckt in einem Korb verlassen. Ab diesem Punkt musste Paulus oft flüchten und manchmal wurde er erwischt, ins Gefängnis geworfen, gequält, beides. Er gab auch mehrere Versuche, ihn zu töten. Das war alles einfach, weil er von Jesus erzählt hat und von Jesus gepredigt hat. Also, dass Jesus der Messias war. Das war seine Schuld. Er hat niemanden mit Gewalt bedroht, er war nicht gefährlich, nicht militärisch, nicht reich. Er hat einfach an Jesus geglaubt und von ihm erzählt. Aber die Wahrheit von Jesus verwandelt Menschen und verändert Traditionen und das wird oft sogar heutzutage als Bedrohung gesehen. Okay, also ich lese in unserem Kapitel weiter, Vers 26. Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Wieder in Damaskus und jetzt in Jerusalem. Die Christen sind misstrauisch. Wie oft bist du von anderen Christen, von anderen Geschwistern in der Kirche, nicht nur hier, aber in deiner Erfahrung, enttäuscht oder verletzt worden? Manche von euch haben sich vielleicht irgendwann entschlossen, nie wieder in die Kirche zu gehen, nie wieder was mit anderen Christen zu unternehmen, nie wieder anderen Gläubigen zu vertrauen, nie wieder ehrlich zu sein und von eigenen Kämpfen zu erzählen. Einfach nie wieder, niemals. Ich habe auf diese Art reagiert, als ich 16 war. Ich habe mich mit 14 taufen lassen und 2 Jahre später war ich von meiner lokalen Kirche enttäuscht. Und ich wollte nicht mehr in den Hauskreis gehen, nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Ich habe an Jesus noch geglaubt, aber ich wollte nicht mehr beten. Ich habe wirklich die Nase voll gehabt von Christen. Ich war einfach sehr, sehr verletzt. Und ich habe mit einer guten Freundin von mir darüber geredet und sie hat mir etwas Wichtiges gesagt. Jesus ist dein Herr. Du glaubst an Jesus und nicht an Menschen. Menschen und nicht Jesus haben dich verletzt. Menschen werden dich immer enttäuschen, weil sie nicht perfekt sind, aber es geht um Jesus, der perfekt ist. Das war für mich damals ein Augenöffner. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eine gläubige Freundin gehabt habe, die mir auf diese Art und Weise helfen konnte. Und deswegen ist die christliche Gemeinschaft sehr, sehr wichtig. Das sind unsere Geschwister, die uns ermutigen, aufbauen, uns die Augen öffnen. Und ich habe wirklich mit 16 gelernt, mein Vertrauen auf Jesus zu bauen und nicht auf Menschen. Das heißt nicht, dass ich Menschen nicht vertraue, aber dass mein Glaube ist von Jesus abhängig und nicht von Menschen. Paulus war sehr respektiert in den jüdischen Kreisen, bevor er Jesus begegnet ist. Aber jetzt ist er ein Aufgeschlossener geworden, abgelehnt von den Juden aufgrund seines Glaubens an Jesus, aber auch abgelehnt von Christen aufgrund seiner Vergangenheit, wo er Christen verfolgt und getötet hat. Die Gläubigen in Damaskus waren misstrauisch und jetzt haben die Gläubigen in Jerusalem ihn nicht akzeptiert. Wir lesen diese Verse einen nach den anderen, aber zwischen seiner Bekehrung, also zwischen der Begegnung mit Jesus und Jerusalem, da war die Zeitspanne von 3 Jahren. Also 3 Jahre hat er an Jesus geglaubt, also schon geglaubt. 3 Jahre hat er von Jesus gepredigt. 3 Jahre war Feuer und Flamme für Jesus. Und dann kommt er in Jerusalem an und die Christen sagen, wir können dir nicht vertrauen. 3 Jahre hat er für Jesus gelebt. Und sie lehnen ihn ab im ersten Moment. Also in Vers 26, also in der zweiten Hälfte, alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Was noch soll er tun? Würdest du an seiner Stelle nicht aufgeben? Es lohnt sich nicht, es zahlt sich nicht aus. Tut mir leid, ich habe dieses Leben nicht abonniert. Aber Paulus hat an Jesus geglaubt. Er ist Jesus begegnet. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Jesus war real. Und deswegen hat Paulus nicht aufgegeben, weil Jesus es wert war. Jesus ist es wert. Wir glauben nicht an Jesus, um zu den Gläubigen zu gehören. Wir gehören zu den Gläubigen, weil wir an Jesus glauben. Ja? Also Jesus an der ersten Stelle. Wir glauben an ihn und durch ihn gehören wir zu den Gläubigen. Wir glauben an Jesus, weil er Gott ist, weil er uns vom ewigen Tod gerettet hat, weil er sich offenbart hat. Wir glauben an Jesus, weil er der einzige Weg zur Wahrheit, er ist die Wahrheit und er ist der Weg zum Vater. Ich habe leider über die Jahre Leute kennengelernt, die mit anderen Gläubigen und sogar mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollen. Weil andere Christen sie verletzt haben. Sie haben leider sogar Jesus aufgegeben, weil ihre Gefühle verletzt worden sind. Wir verletzen die Gefühle von Jesus täglich. Wir sind oft undankbar. Wir waren seine Feinde und er ist trotzdem für uns gestorben. Aus Liebe für uns. Er wünscht sich eine Beziehung mit uns. Er lädt uns in seine Familie ein und will die Ewigkeit mit uns verbringen, obwohl wir ihn täglich verletzen. Und wir halten es nicht aus, wenn jemand unsere Gefühle verletzt. Mein Punkt ist, dass wir wissen, dass wir auch nicht perfekt sind. Wir nerven andere, wir verletzen andere, wir enttäuschen andere. Wir machen Fehler. Wenn jeder die Gemeinde oder Jesus verlassen würde wegen Streit oder Beleidigung, dann würden wir keine Kirchen und keine Christen mehr haben. Paulus hat nicht aufgegeben, obwohl die Gläubigen ihm gegenüber misstrauisch waren, trotz allen seinen Versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Aber Paulus war von Jesus begeistert und hat seine Identität auf ihm gebaut und ihm vertraut. Und Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief an Timotheus, seinen Jünger, also das habe ich schon gelesen, aber ich möchte einen Vers wiederholen, Vers 16, also Kapitel 1, Vers 16. Aber Gott hat Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Wir können viel von Paulus lernen. Okay, ich lese in unserem Kapitel weiter, Verse 27 und 28. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Barnabas hat Paulus in die christliche Familie in Jerusalem eingeladen und war der Zeuge vom verwandelten Paulus und hat es Paulus ermöglicht, bei den Gläubigen zu bleiben. Jesus hat Paulus als Prediger verwendet, aber er hat auch Hananias und Barnabas verwendet. Sie haben eine wichtige Rolle gespielt. Wegen ihnen haben die anderen Christen in Damaskus und in Jerusalem Paulus vertrauen können. Jesus verwendet dich, um anderen von ihm zu erzählen, um andere zu ermutigen, zu trösten, andere aufzubauen, für andere zu beten. Auch wenn du nicht vorne stehst und predigst, bist du genauso wichtig für den Plan von Jesus, für seine Familie und für die Welt. Okay, also Apostelgeschichte 9, Verse 29 und 30. Dabei wandte er sich auch an die griechisch sprechenden Juden, doch diese schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Als die Gläubigen davon erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea in Sicherheit und schickten ihn von dort weiter in seine Heimatstadt Tarsus. Also der arme Paulus, der hat einen langen Weg vor sich noch. Was wir in dieser Geschichte sehen können, Jesus hat Paulus auserwählt und nicht nur vor 2-3 Jahren vom Anfang an. Er hat gewusst, dass der Paulus diese Entscheidungen gegen ihn treffen wird und dass er ihm begegnen wird und dass er ein Werkzeug für Jesus wird. Das hat Jesus gewusst. Ja? Er hat ihn auserwählt. Und wir haben manchmal, auch sehr oft, das Gefühl, Jesus hat mich auserwählt, das heißt, alles wird gut und ich werde nie wieder leiden. Und wenn ich leide, hey Jesus, was ist los mit dir? Aber Paulus wurde von Jesus auserwählt, er war auserwählt, trotzdem hat er leiden müssen. Er war von Jesus auserwählt, trotzdem hat er Widerstand erlebt. Und Paulus war auserwählt, trotzdem hat es lange Zeit gedauert, bis er als Missionar ausgesandt worden ist. Jesus hat sich die Zeit genommen, um Paulus vorzubereiten. Und ich möchte ein paar Sachen über das sagen, also dass Paulus trotz allem Leiden musste und Widerstand erlebt hat und dass es lange gedauert hat, bis er wirklich seinen Dienst angefangen hat. Weil wir kämpfen mit dem manchmal, ja, wieso dauert es so lange? Wieso leide ich so sehr? Ich habe Jesus, wieso ist es nicht anders, ja? Also ich möchte euch an Verse erinnern, die ich schon gelesen habe. Apostelgeschichte 9, Verse 15 bis 16. Jesus redet mit Hananias und sagt, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Das war der Auftrag von Paulus vom Anfang an. Er wird für mich leiden. Und also das ist jetzt über Leiden und Widerstand. Und Paulus schreibt Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 10 bis 12, das folgende. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus. Und du hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen, wie an meinem Durchhalten im Leiden. Du weißt, wie viel Verfolgung und Leid ich ertragen habe und wie ich in Antiochia, Ikonion und Lystra verfolgt wurde. Aber der Herr hat mich aus allem errettet. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Vielleicht erlebst du Widerstand von deinen Eltern, Geschwistern, Freunden, Kollegen, von anderen. Paulus hat viel Widerstand von anderen Juden erlebt. Sie haben seinen Glauben an Jesus abgelehnt, und dadurch haben sie Paulus persönlich abgelehnt. Andere Christen haben Paulus abgelehnt, weil sie ihm nicht vertrauen konnten. Trotz dem ganzen Widerstand wurde Paulus nicht entmutigt. Er hat das Evangelium mehr als seinen Umstand geschätzt. Wir brauchen keinen ständigen Applaus und keine ständige Anerkennung, um die Wahrheit weiterzugeben. Wir haben die beste Anerkennung schon bekommen, und zwar von Gott selbst, der für uns gestorben ist. Paulus war mehrmals im Gefängnis wegen seines Glaubens. Er ist ein paar Mal fast ertrunken. Leute haben versucht, ihn zu töten, und trotz allem hat er Jesus weiter gedient. Ich sage nicht, dass wir alle wegen Jesus verhaftet werden müssen, obwohl das ist die Gefahr, in der viele Christen heutzutage leben, in unserer Welt. Das ist ihre Realität. Ich sage nicht, dass unser Leben bedroht sein muss, obwohl das ist die Realität von vielen Christen in anderen Ländern. Was ich meine ist, hier im Westen ist unser Leben sehr, sehr bequem. Und unsere Probleme sind, ich bin verletzt, die Leute tolerieren meine Meinungen nicht. Und wenn man die Werte von der Gesellschaft nicht toleriert, dann ist man nicht akzeptiert und man ist abgelehnt. Und unser Glaube und unsere Werte und unsere Entscheidungen für Jesus werden nicht toleriert. Selbstverständlich. Ja, andere werden unsere Gefühle verletzen. So ist das Leben. Und ja, wir werden mit anderen Christen krachen manchmal. Ja, das passiert auch. Ja? Aber von Jesus an der ersten Stelle und von Paulus lernen wir Geduld, Vergebung, Liebe. Wir sollen ein Licht für Jesus sein, trotz der Umstände. Ja, meine Gefühle sind wichtig, aber die sind nicht wichtiger als Jesus. Die sind nicht wichtiger als der Auftrag. Die sind nicht wichtiger als sein Plan. Und wir können immer zu Jesus kommen mit unseren Problemen. Und er hilft uns, anderen zu vergeben. Also dass wir uns einfach verstecken oder uns zurückziehen, weil wir verletzt worden sind, ist nicht die Antwort. Wir können mit unseren Geschwistern reden oder mit anderen reden. Und es gibt Leute, mit denen können wir nicht reden, besonders wenn sie nicht gläubig sind, weil sie das nicht verstehen. Aber Jesus versteht mich. Jesus hat selber gelitten. Jesus war selber bedroht. Jesus ist gestorben für mich. Und ich kann zu ihm gehen oder zu anderen Geschwistern gehen, die mir auch auf dieser Reise helfen können. Wir haben Jesus und wir haben unsere christliche Familie, die uns auch unterstützt. Und die Vorbereitungszeit, ja, also Paulus war sehr, sehr begabt, hat die Bibel so gut gekannt, er war gebildet, hat gut argumentieren können, so viele Begabungen hat der Paulus gehabt. Jesus ist ihm begegnet. Und er wurde vom Heiligen Geist erfüllt, also dieser begabte Mann wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Er war Feuer und Flamme für Jesus, weil er voller Überzeugung war, dass Jesus der Messias war, den die Juden erwartet haben. Also er hat die Wahrheit gehabt. Aber trotz den ganzen Begeisterungen und trotz der Bereitschaft von Jesus zu predigen und ihm zu dienen, hat es Jahre gedauert, bis ihn die Christen akzeptiert haben, bis Jesus ihm ausgesandt hat. Also das kommt später in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13, wo er als Missionar ausgesandt wird. Aber das war nach vielen, vielen Jahren von seiner Bekehrung. Der alte Mensch hat sterben müssen. Jesus hat an dem Charakter von Paulus gearbeitet während der Wartezeit. Er hat ihm Treue und Geduld gelehrt. Diese Wartezeit von Paulus war sehr, sehr wichtig. Vielleicht befindest du dich in einer Phase, wo du ständig mit Gott diskutierst, weil er sich die Zeit mit dir nimmt und du wirst ungeduldig. Lerne dieses Warten zu schätzen. Genau da geschieht viel geistliches Wachstum. Erlaub Jesus an dir zu arbeiten. Du musst nicht ständig mit ihm kämpfen. Er ist für dich. Geh nicht deinen eigenen Weg. Lass ihn dir den richtigen Weg zeigen. Vielleicht bist du Single und du kannst es nicht mehr aushalten. Vielleicht wünschst du dir eine Familie und du wirst so ungeduldig. Vielleicht bist du schon lange auf der Suche nach dem richtigen Job und du bist sehr frustriert. Vielleicht hast du nicht viele Freunde und du fühlst dich einsam. Und vielleicht hast du eine andere Situation. In allen diesen Situationen will Jesus an dir arbeiten. Mit Jesus gibt's keine verlorene Zeit. Jede Situation ist eine Gelegenheit zu wachsen. Jede Situation ist eine Chance, Jesus ähnlicher zu werden. Er arbeitet an uns ständig, aber wir müssen uns auch öffnen. Ich habe, vielleicht kennt ihr das auch, ich habe das mit vielen Menschen schon erlebt und auch mit Christen, und ich sage leider mit Christen, wenn ich sowas höre, und das werde ich euch gleich sagen, das macht mich traurig. Wenn Leute sagen, ich bin einfach so, Leute müssen mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich bin sehr empfindlich, ich bin misstrauisch, ich bin stur. Und so bin ich und die Leute müssen das akzeptieren. Diese Aussage heißt, nicht einmal Jesus kann mich verändern. Ja? So bin ich, Punkt. Ja? Aber die gesunde Art, wie wir damit umgehen können in unserem Leben. Ich erkenne meine Schwächen und ich komme zu Jesus. Und ich sage, Jesus, heile mich, verändere mich. Jeder von uns trägt ein Trauma. Jeder von uns hat einen schwierigen Hintergrund irgendwie. Jeder von uns hat menschliche Eltern, die uns verletzt haben. Jeder von uns hat es. Manche mehr, manche weniger, aber keiner von uns ist einfach ohne Verletzungen unterwegs. Aber was mache ich mit dem? Dürfen diese Verletzungen meine Identität prägen und formen? Oder will ich, dass Jesus meine Identität prägt und formt? Einfach diese Aussage, so bin ich, ist einfach, damit sage ich, ich mache die Tür zu, Jesus darf nicht rein. Aber wenn ich sage, ja, ich erkenne, dass ich stur bin, dass ich misstrauisch bin und ich will, dass Jesus mich verändert, dann kann ich aufblühen. Dann kann Jesus Wunder in meinem Leben machen und durch mich Wunder im Leben von anderen machen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief 4, Verse 6 bis 7, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Vor seiner Bekehrung hat Paulus geglaubt, dass er stark und mächtig war. Er wollte ein Werkzeug für Gott sein und wollte Gott nach seinem eigenen Verstand dienen. Jesus hat seinen Stolz komplett gebrochen und hat ihn demütigt. Um vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, müssen wir zuerst von Jesus gebrochen werden. Wir wollen von Jesus abhängig sein. Deswegen müssen wir schwach sein, um seine Kraft in uns zu haben. Dann sind wir Sieger durch ihn. Wir lassen uns von der Welt und vom Widerstand nicht unterkriegen. Wir sind Sieger in Jesus. Das Gefäß ist schwach, aber die Kraft kommt von Jesus. Das Gefäß wird stark, weil es eine übernatürliche Kraft enthält. Im Leid reinigt Gott uns. Er nimmt uns unsere Götze weg. Was und wer in deinem Leben ist gerade wichtiger als Jesus? Gott wollte nicht, dass Isaac, der Wundersohn Abrahams, an der ersten Stelle bei Abraham wird. Nicht einmal Isaac durfte dem Abraham wichtiger als Gott sein. Deine Ehe, dein Freund, deine Freundin, dein Geld, dein Erfolg, deine Kinder dürfen nicht wichtiger als Jesus sein. Jesus hat sich die Zeit mit Paulus genommen, um ihm das alles zu lehren, damit er es kapieren kann, was es heißt, für Jesus zu leben. Und als er so weit war, hat Jesus ihn ausgesandt, um ihn als ein tolles Werkzeug für seinen Namen zu verwenden. Und 2000 Jahre später sind wir Jesus und Paulus immer noch extrem dankbar. Ich möchte mit dem letzten Vers vom heutigen Kapitel, also es ist nicht der letzte Vers von Kapitel 9, aber für heute abschließen. Vers 31. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte den zweiten Teil noch einmal lesen. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das wollen wir für unsere Vineyard Linz. Das wollen wir für Linz, dass die Werke vom Heiligen Geist mehr werden, dass unsere Hingabe zu Gott größer wird. Er tut Wunder, er verwandelt, er verändert. Aber die Hingabe kommt von uns. Die Bereitschaft kommt von uns. Die Offenheit kommt von uns. Und wenn wir das sehen wollen, dann müssen wir uns komplett hingeben. Er ist gut. Er ist für uns. Er erfüllt uns. Und seine Kraft ist in uns. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, und ich werde mit einem Gebet abschließen. Komm, Heiliger Geist. Komm und durchflute uns, erfülle uns mit deiner Kraft, Herr. Es ist so schön, deine Worte zu lesen. Und zu wissen, dass das aktuell ist, das ist für uns heute. Du bist der gleiche Gott, der gleiche Geist. Jesus, wir wollen für dich leben. Wir wollen deine Kraft in unserem Leben sehen. Und Herr, wo wir falsch liegen, wo wir Schwächen haben, wo es uns nicht bewusst, dass wir falsch liegen. Bitte öffne uns die Augen. Hilf uns, dir ähnlicher zu werden. Komm und verändere uns nach deinem Plan. Und Herr, ich lege unsere Vineyard-Lins in deine Hände. Wir wollen eine Familie sein, die für dich Feuer und Flamme ist und dir mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Kopf dient. Du sollst an der ersten Stelle sein. In unserer Kirche, in unserem Leben, in unseren Gedanken. Wir haben gesungen, wir lieben dich. Wir lieben dich. Du hast uns geliebt. Du bist für uns gestorben und wir wollen für dich leben. Amen.